89.2 Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen in meiner Sendung Smürek trifft. Heute sind wir in der Brandenburger Straße 48 und ich fühle mich schon etwas geschmeichelt, wenn mein heutiger Gesprächspartner sagt, dass das ein Ort ist, an dem er sich wohlfühlt. Denn wir sitzen heute im Studio unseres Senders 89.2 Radio Potsdam inmitten des Herzens der Stadt. Der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ja mal vor dem Bundeskanzleramt gestanden und am Zaun gerüttelt mit den berühmten Worten: Ich will hier rein. Mein heutiger Gast hat das Gleiche gemacht, aber nicht am Bundeskanzleramt, sondern hier in Potsdam an den Zäunen des Filmstudios Babelsberg. Und auch er hat es geschafft. Er ist mittlerweile einer der Gesichter der deutschen Filmwirtschaft. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der X-Film Creative Pool und er ist Potsdamer. Und darüber freue ich mich besonders. Herzlich willkommen in meiner Sendung, dem deutschen Filmproduzenten Stefan Arndt.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie fing das eigentlich an mit Ihnen und dem Film?
Ach, das ist eine ganz lange Geschichte.
Aber wir sind gespannt drauf. Irgendwie spannend ist schon.
Schulabbrecher nach Berlin gezogen und dann wurde die Leidenschaft für den Film wurde zum Beruf. Oder musste man sich einen Beruf erfinden und den habe ich mir halt erfunden.
Ich weiß, Sie haben ein Kino betrieben, ne? In Berlin ist Kino Sputnik.
Ja, ich hatte 30.000 Mark von meiner Oma geerbt, also schon 12 Jahre, bevor ich das gemacht habe. Die lagen immer auf dem Konto, nicht angerührt. Und dann, als ich dann sagte, das will ich machen, Film ist es, habe ich dafür ein Kino gekauft. Viel zu viel Geld bezahlt. Nach einer Woche war das restliche Geld auch alle und dann musste ich vorführen lernen und so habe ich es von der Pike aufgelernt.
Sie waren mittendrin. Das war ja zu der Zeit, in der man Kinoprogramme noch in der Zeitung nachgelesen hat und Sie selbst haben die Programme dann in den jeweiligen Redaktionen abgegeben. Und da gab es so eine schicksalshafte Begegnung, glaube ich, ne?
Naja, es gab so einen üblen anderen Kinobetreiber, Herrn Tikwa, ja, vom Movimento Kino in Kreuzberg. Und eine Woche hatten wir das bessere Programm, die andere Woche er. Und man hat sich natürlich so ein bisschen angegiftet, auch über die Verleiher. Man spielt sowas, solche Streits über Dritte. Und irgendwann trafen wir uns beim Tipp bei Herrn Holighaus. Und hinterher sind wir einen Kaffee trinken gegangen. Und das war dann relativ schnell klar, dass wir beide selber schuld sein wollten. Wir wollten Filme machen, nicht nur zeigen.
Und wie ging das dann los?
Ach, das ging los mit der tödlichen Maria. Zwei Jungs Mitte 20 erzählten die Geschichte über eine Frau Mitte 40. Und wir haben das wirklich einfach learning by doing, also haben das gemacht auf der Basis dessen, dass wir beide davon nicht leben mussten, wir hatten ja noch die Kinos, haben wir das irgendwie überlebt, irrsinnig viel Geld verloren, eine gewisse Reputation gewonnen und danach, weil wir ja aus der Filmwirtschaft kamen, also Kino betrieben haben, haben wir gesagt, so geht's nicht weiter und haben dann die beiden Superstars, Wolfgang Becker und Dani Levy, überzeugt mit uns gemeinsam diese Firma zu machen.
Damals sollte X-Film ja eine gute Alternative zu Komödien sein, aber auch zum amerikanischen Film. Ne? Ist es gelungen?
Naja, das war eine ganz andere Situation. Heutzutage, wenn man den Fernseher anmacht, sieht man quasi nur Deutsches. Also als ob Deutschland das Zentrum der Welt wäre. Amerikanische Filme und Serien tauchen irgendwie nach 23 Uhr auf oder nur bei Privaten. Damals war es so, es gab überhaupt nichts Deutsches. Im deutschen Kino gab es eine deutsche Komödie und wir dachten eben, die Deutschen wollen auch was Anständiges über sich selber sehen. Goethe und Schiller haben ja auch ganz gute Geschichten erzählt, die anspruchsvoll waren. Das wollten wir tun und vor allen Dingen wollten wir es auch exportieren.
Wenn wir heute gucken, 22 Jahre später, ist der Marktanteil, Sie haben es ja gerade selber gesagt, ganz schön gewachsen der deutschen Filme, jetzt glaube ich so bei 30%. Ist das Ziel erreicht damit?
Na gut, damals als wir anfingen waren es 6%, jetzt sind es so 27-28%. Das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, weil man muss ja sehen, was die Gegner sind. Die Gegner sind ja nicht Hollywood, sondern die Gegner sind Weltkonzerne. Und wir hier mit unseren Manufakturen schaffen das doch immer weiter, Marktanteil zu gewinnen. Und obwohl wir im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich, die ihren französischen Film richtig beschützen, halt das alles selber machen müssen.
Eine Gründung erfordert bekanntlicher Mut, ob man ein Schuhgeschäft eröffnet oder ein Restaurant oder auch einen Radiosender. Es gibt eine harte Phase am Anfang, die Zeit der ersten Schritte, Niederlagen, Engpässe. Wie ist es im Geschäft der Filmproduktion?
Genauso, nur noch ein bisschen schlimmer, weil jeder Film ist ein neues Spiel, neues Glück, neues Los. Hat auch einen Vorteil, ja, man hat die alten Niederlagen hängen einem nicht so lange nach, aber man muss schon schaffen, dass jeder vierte, fünfte, sechste Film ein richtiger Hit wird. Und da sieht es bei uns gerade mau aus, ja, weil die Welt sich eben gerade sehr ändert. Aber jetzt zumindest im Arthouse-Bereich haben wir jetzt wieder ein ganz klares Ziel und eine Vision vor Augen. Und wir machen jetzt eben auch viel Fernsehen.
Sie haben mal gesagt, Filmproduzent sein ist vergleichbar mit der Arbeit eines Zirkusdirektors, habe ich mal gehört, oder auch mit der Arbeit im Immobiliengeschäft. Was trifft denn er zu?
Beides. Also Filme sind ähnlich wie Immobilien, rein rechtlich, rein wirtschaftlich, irrsinnig teuer. Und der einzige Vorteil von Film ist, man kann ihn rumtragen. Ja, man hat so eine Fehlentscheidung, an welcher Ecke man gebaut hat.
Das ist also mobil, ne?
Ist mobil, genau. Ist natürlich auch gleichzeitig das Problem, dass es die Werthaltigkeit rapide abnehmen kann, wenn man eben nicht etwas macht, was die Jahre überdauert. Und der Zirkusdirektor ist, es sind einfach 300-400 Leute, die nur für 8-10 Wochen zusammenkommen. Und die muss man irgendwie versuchen, dazu zu kriegen, alle am selben Ziel zu arbeiten. Das klingt mal besser, mal schlechter.
Ja, stelle ich mir aber gut vor. Wenn Sie wissen wollen, wie es ist, wenn einen die mächtigen Filmbosse aus Los Angeles einladen und einem sagen, dass sie die eigene Firma kaufen wollen, und wie es ist, wenn man dann Nein sagt, wenn Sie das wissen wollen, dann bleiben Sie dran. Ein bisschen Musik, dann erzählen wir es Ihnen.
89.2 Radio Potsdam. Smürek trifft.
Heute geht es bei Smürek trifft um den deutschen Film. Auch weil Potsdam eine über 100-jährige Tradition als Filmstadt hat. In diesem Jahr heißt die aktuelle Kampagne der Stadt sogar Hinter den Kulissen. Und wir schauen natürlich auch dahinter. Damit man gute Filme produzieren kann, braucht man gute Filmproduzenten. Und ich habe einen da, einen der Besten. Willkommen im Studio, dem Chef der X-Film Creative Pool, Produzent von Filmen wie Lola Rent und Cloud Atlas, Stefan Arndt. Hallo zurück.
Hallo.
Sie sind als X-Filme bekannter worden, auch nach Amerika eingeladen worden, Hollywood. Was wollte man da von Ihnen?
Wir sind ja nicht eingeladen worden, sondern wir hatten einen Film gemacht, nämlich Lola Rent, der damals eine Sensation war. Und so passieren Sensationen. Wir mussten einfach unbedingt einen Film machen, um weiter unsere Firma am Laufen zu halten, um unsere Miete zu bezahlen, unsere Angestellten, und haben uns so diese kleine Idee gehabt. Wir erzählen mal, wie einer Frau dreimal dasselbe passiert, aber die Varianten eben die Geschichte in eine andere Richtung denken, und gleichzeitig erzählen wir das, wie wir alle Tricks der Filmgeschichte in einem 90-Minuten-Film anwenden können und die Leute damit verzaubern.
Franke Potente ist da gerannt, ne?
Franke Potente rannte da, genau, und es war wirklich toll. Es war vor allen Dingen ein irrer Siegeszug, und dann irgendwann saßen wir dann in Toronto in irgendwelchen Hotelsuiten und verhandelten über den Kauf, und dann weitete sich diese Geschichte immer weiter. Es ging 2 Nächte ohne Schlafen. Seitdem kann ich keine Club-Sandwich mehr essen, weil davon haben wir uns da ernährt. Und am Schluss kam eben raus, dass die gar nicht in den Film kaufen wollten, sondern dass die uns kaufen wollten. Ah. Beziehungsweise Herrn Tick war eigentlich noch am ehesten. Das andere Gesocks hätten sie alles mitgenommen. Den wollten sie haben.
Und dann gab es einen Schlüsselmoment, wo sie gesagt haben, nee, machen wir nicht mit.
Ja, da war schon der Champagner, stand schon auf dem Tisch, war schon aufgemacht. Und eigentlich sollte jetzt unterschrieben werden. Und dann rutschte dem Hollywood-Mogul rutschte raus, ja, jetzt haben wir Tick war im Sack. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen, habe eine geraucht und habe mir überlegt, dass wir das so nicht machen, und bin gegangen, was irrsinnigen Ärger machte.
Und war das eine gute Entscheidung?
Ach, das sind so Entscheidungen, die man halt so trifft, die trifft man auf dem Bauch raus. Wie wir nicht an die Börse gegangen sind, als alle an die Börse gehen wollten, wie wir bestimmte Sachen einfach nicht gemacht haben, die vielleicht wirtschaftlich, vielleicht karrieremäßig unsinnig, aber authentisch. Das sollte man schon bleiben, authentisch.
Unbedingt. Und das haben Sie bei den vielen, vielen Filmen, die Sie produziert haben, ja auch bewiesen. Über 50 sind es mittlerweile, ne?
Ich habe das nicht gezählt. Ich will das auch nicht wissen.
Okay, dann lassen wir das raus. Hologramm für den König, Cloud Atlas, Das weiße Band, Ich und Kaminski, Liebe. Der Durchbruch kam tatsächlich mit Lola Rent. Der Durchbruch war, weil das wirklich so ein bisschen eine andere Sichtweise war. Sie haben es ja gerade auch schon beschrieben, ne? 3 Welten, 3 Handlungsstränge.
Naja, ich glaube, dass es ein anderer Grund war, sondern der Grund war auch nicht nur, also der Durchbruch war nicht nur Lola Rent, das war genauso gut bei Lenin oder das Weiße Band. Das waren eben sehr authentische und sehr gut durchdachte, absolute Unikate. Und mit Unikaten, diese Unikate so anzulegen, dass sie wirklich auf der ganzen Welt gesehen werden wollen. Also All diese Filme waren weltweit ausverkauft. Ja, wir haben alle Territorien verkauft, ist überall erfolgreich gelaufen, haben irrsinnige Preise gekriegt. Und das tut schon gut, wenn man solche Einzelstücke herstellt und damit eben zeigt, dass wir halt nicht nur eine gute Filmnation sind, eine richtige Kulturnation, sondern eben das auch wirtschaftlich gehen kann.
Wenn man in diesen Zeiten den Fernseher einschaltet, Sie haben es gesagt, sehr viele deutsche Filme, aber hat man auch das Gefühl, es wird nur noch gemordet und ermittelt. Ne? Also deutsche Film besteht nur noch aus Kriminalfilmen. Jedenfalls könnte man das Gefühl kriegen, allein das ZDF hat im letzten Jahr über 450 Krimis gesendet. Mögen Sie das?
Ich muss da schon sehr drüber lachen. Ja? Also weil es ist natürlich so, Film ist unfassbar teuer, Film ist unfassbar riskant. Und natürlich, so ist der Mensch, der sucht sich immer die sichere Position. Dass jetzt in Deutschland nur noch gemordet wird, ist natürlich total albern, weil dadurch sich die Sender, sich die Filme, alles nähert sich aneinander. Ich glaube schon, dass es eine Menge andere Sachen gäbe, die man machen könnte. Es ist halt in dieser Zeit, wo das Medienverhalten der Menschen, also uns, von uns allen, sich so ändert, eben noch aufregender, noch stressiger, sich mal was zu trauen.
Ja, unbedingt kann ich Sie nur ermutigen dazu. Einen haben Sie gemacht, den Tatort, ne? Ja, einen Münchner Tatort.
Ja, wir machen auch Tatorte. Wir machen auch unsere große Serie, die gerade in Berlin und Brandenburg gedreht wird, Babylon Berlin, ist pro forma ein Krimi. Aber da geht es letztendlich, ist die Krimi-Handlung nur der Plot, der rote Faden, der einen durchzieht. Aber wir erzählen natürlich Berlin-Brandenburg in 20er Jahren.
Die größte Produktion und die bisher teuerste in Deutschland war Cloud Atlas, 100 Millionen Euro circa. War das wie beim Flughafen BER, kleines Budget am Anfang, später immer teurer?
Nee. Also da waren es 100 Millionen Dollar. Okay. Das sind dann nur noch 70 oder 80 Millionen Euro. Das ist ja die Kunst beim Filmemachen. Man darf nicht überschreiten, weil der Produzent ist ja nicht reich. Ist ja nicht so, dass ich 80 Millionen habe und die investiere, sondern ich gehe zu Hunderten von Menschen und versuche, die zu überzeugen, in diesen Film zu investieren. Und alles, was es teurer wird, muss ich selber bezahlen. Ja, das ist vielleicht, wäre das bei öffentlichen Bauten ganz sinnvoll, wenn die Politiker es selber zahlen müssten. Dann würde von Anfang an eine wahre Kalkulation aufgestellt. Wir müssen eine wahre Kalkulation aufstellen und dann müssen wir gucken, dass wir sie sogar noch unterschreiten, damit wir uns eine gewisse Sicherheit schaffen, weil wird ja dann doch immer noch alles etwas aufwendiger oder man hat noch Zusatzwünsche, die sollte man sich da finanzieren können. Nee, wir müssen im Budget bleiben oder nur minimal drüber gehen, sodass der Arndt sich das leisten kann.
Also könnten Sie eigentlich den einen oder anderen beraten darin, ne, wie man wirtschaftlich arbeitet auch?
Ach naja, also das würde ich mir nicht rausnehmen, weil es gehört natürlich Leidenschaft und vor allen Dingen gehört Wissen dazu.
Absolut. Und irgendwie sind sie auch doch ganz andere Branchen. Ne? Tom Hanks mittlerweile auch in einer zweiten X-Film-Produktion zu sehen, war in einer der Hauptrollen. Wie war der erste geschäftliche Kontakt mit ihm?
Ach naja, der Typ, der ist wirklich ein Wissender in dieser Branche, der ist da schon so lange dabei und ist eben wirklich ein offener Geist. Der Kontakt ist relativ einfach, weil es geht nur um die Inhalte, nur das, wo er versteht, warum er das spielen soll, das schaut er sich ganz genau an und wenn er das dann sieht, dass das für ihn gut ist, dass er da Lust drauf hat, dass er das noch nicht gemacht hat, dann ist er einfach zu überzeugen.
Das ist Ihnen auch gelungen und die Filme sind wirklich sehenswert. Auf meinem letzten Flug nach Südamerika, da habe ich es geschafft, 3 Filme hintereinander zu schauen und dann war es auch irgendwie genug. Wie man es schafft, 80 Filme in kürzester Zeit zu sehen, wie das geht, Stefan Arndt wird es uns verraten, gleich nach der nächsten Musik.
89,2 Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir in der Sendung der deutsche Filmproduzent und frisch gebackene Gewinner des Deutschen Filmpreises, Stefan Arndt. Nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Bernd Eichinger Ehrenpreis gewonnen. Bernd Eichinger war ja auch einer der Produzenten in Deutschland. Was hätte er dazu gesagt?
Ach, ich glaube, der hätte sich gefreut, genauso wie wir uns. Wir waren ja harte Konkurrenten immer, ja. Aber ab und zu traf man sich dann doch auf ein Bier und hat mal darüber gesprochen. Und ich glaube, wir wussten beide voneinander, dass die am meisten geliebten Babys immer die schwierigsten Babys sind und die am schwierigsten zu finanzieren und am schwierigsten durchzusetzen. Und insofern waren wir uns da schon sehr nahe.
Wenn man bei solch einer großen TV-Gala den Preis erhält und dann vorne am Mikro steht, wie ist das eigentlich? Kann man sich da einen Text vornehmen oder vergisst man irgendwie alles, wenn man so vor den Kameras steht und Millionen Menschen zuschauen? Ich meine, Sie haben es ja gut gemacht.
Naja, also gut gemacht würde ich mal nicht sagen. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Aber klar hatte ich mir ein bisschen was vorgenommen, aber ich dachte, ich kriege so einen kleinen Preis, der so nebenbei vergeben wird. Hinter der Übertragung rausgeschnitten, so dachte ich mir das.
Aber war ja eine Riesenshow dann, ne?
Und dann war es eine Riesenshow, die haben erst mal einen irren Film über mich gemacht, also aus Archivmaterial. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt muss ich auf die Bühne, wollte schon aufstehen und auf einmal stehen da drei Mikros auf der Bühne und dann meine drei Partner, also Wolfgang Becker, Tom Tikwa und Dani Levy, standen dann da und haben mir auch noch ein Ständchen gebracht. Vor Millionen Leuten und 3000 Profis im Saal und dann ist mir wirklich jede Art von Kontenance verloren gegangen und ich habe das irgendwie versucht noch über die Bühne zu kriegen. Aber es war ganz, ganz toll, es war wirklich herausragend.
Wunderbar, also nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Herr, und als Sie ein Kino hatten, waren Sie sicher sehr oft im Kino. Wie ist es heute eigentlich?
Ach, das ist schrecklich, ich will das gar nicht zugeben, weil da war ich auch noch jünger, ja. Und es war natürlich, dann war das auch mein Beruf, fertige Filme zu gucken und einschätzen zu können. Damals war ich 4, 5, 6 Mal in der Woche im Kino. Heutzutage, wenn ich das 2, 3 Mal im Monat schaffe, bin ich froh. Ich gucke natürlich viel, aber das gucke ich dann eher zu Hause, weil ich eben halbfertige Sachen gucken muss und so weiter. Aber es ist schon tragisch und ich glaube auch, dass es natürlich ein Teil damit zusammenhängt, dass wir alle unser Leben jetzt anders organisieren, dass die Medien anders genutzt werden und dass wir dringend was tun müssen, um das Kino wieder zu diesem wichtigen Ort zu machen, den es ist, weil nur dort treffe ich ja andere Menschen, die sich auch diesen Film angucken, mit denen kann ich drüber reden.
Und kann es auch irgendwie gemeinsam erleben, ist ein ganz anderes Gefühl, ne?
Naja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass wir insgesamt als Filmbranche, wir müssen es wiederherstellen, dass nur die herausragenden Filme ins Kino kommen und dort dann auch so ausgewertet werden, dass ich eine Chance habe, Montagmorgen, wenn ich ins Büro komme, an der Kaffeemaschine jemanden zu treffen, der denselben Film am Wochenende gesehen hat. Das ist heutzutage sehr selten und das macht es natürlich schwach. Und das Kino ist aber der einzige Ort, wo der einzelne Mensch den Film auch besuchen kann, andere treffen kann, als Filmkompetenzzentrum. Ich glaube, wir sollten auch unsere digitale Welt mit den Kinos organisieren.
Das ist wirklich ein guter Ansatz. Das ist so ein bisschen der Wetten-das-Effekt, den es im Fernsehen früher gab. Ne? Man konnte sich am Montag darüber unterhalten, was da im Fernsehen lief. Ne?
Naja, man konnte sich darüber unterhalten und Gottschalk, deswegen ging das ja hinterher dann auch relativ schnell bergab, hat eben eine bestimmte Auswahl getroffen von Gästen, die er kompatibel hielt für sein Publikum, was er hatte. Und so ähnlich ist es eben die digitale Welt zu kuratieren, ja, das ist Ihre Aufgabe als Radio, meine Aufgabe als Produzent, die Aufgabe des Verleihs oder eben des Kinos, zu sagen, das sind die Filme, die Sie, verehrtes Publikum, sehen sollten. Durchaus zu sagen, okay, wenn Sie jetzt eher was Leichtes suchen, dann nehmen Sie das, aber wenn Sie mal was richtig Tolles sehen wollen, was die Welt verändert, dann gucken Sie sich mal jenes an.
Der letzte Film, den Sie gesehen haben?
Den letzten Film, den ich gesehen habe, das waren natürlich meine ganzen eigenen Filme.
Das sind viele, ne, die dann doch irgendwie in den letzten Monaten irgendwie aufgelaufen sind. Ne?
Jetzt im Moment beschäftige ich mich gerade manisch mit Vor der Morgenröte, den Film, den wir gemacht haben.
Okay.
Deswegen, den habe ich jetzt zigmal gesehen und...
Aber es gab ja Tage, da sahen Sie in ein paar Tagen so viele Filme wie andere im ganzen Jahr nicht. Da durften Sie mit aussuchen für die Academy Awards. Wie wird man da ausgewählt?
Na, da wird man nicht ausgewählt, sondern wenn man nominiert wurde, und zwar als bester Produzent, das habe ich da nicht gewonnen, aber zumindest nominiert waren wir. Und als besten ausländischen Film haben wir mit Liebe dann den Oscar auch gewonnen. Dann wird man eingeladen, da Mitglied zu werden und dann ist man da dabei mit diesen 3000 anderen. Und dann muss man sich quasi all diese Filme, die in den USA ja sehr interessant ausgewählt werden, ob die für den Oscar in Frage kommen, sich die angucken und dann muss man zweimal wählen. Also einmal für die Nominierung und dann nochmal für die Hauptpreise.
Gehen Sie dann ins Kino oder klingelt der Postmann und bringt ein Paket mit DVDs?
Nein, das ist natürlich, das Zentrum ist natürlich schon L.A., wo das stattfindet. Dann gibt es in London und New York, kann man sich nur angucken. Wenn ich da gerade bin in diesen Städten, ich komme ja ganz schön rum, dann gehe ich da ins Kino. Oder ich habe die Filme sowieso schon gesehen oder ich habe sie schon auf Festivals gesehen oder ich gucke mir eben eine DVD an.
Und dann mit Popcorn und Erdnussflips, ganz gemütlich?
Nee, aber total konzentriert natürlich.
Also ich mein, ganz ehrlich, spulen Sie da auch mal vor?
Nee, das sollte man dann schon nicht machen. Es gibt manche Filme, die man nach der Hälfte ausmacht, wo man einfach sagt, okay, wenn du es bisher überhaupt nicht geschafft hast, mich irgendwie zu packen oder zu interessieren. Und wenn ich verstehe, warum die Amis glauben, dass man das jetzt hier nominieren müsste, dann verstehe ich das auch, aber sag dann auch so nicht, Jungs.
Ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, auf den Oscar, weil es so selten, dass man mit Menschen mal zusammensitzt, die das auch mal erlebt haben, diesen wirklich bedeutendsten Filmpreis in der Hand gehabt zu haben. Wie war das, als Sie für Liebe, für den besten fremdsprachigen Film den Preis gewonnen haben? Wie fühlt sich das an?
Also, wir waren ja dann 2 Jahre vorher, waren wir schon mit dem Weißen Band nominiert. Insofern kannten wir das Prozedere und das ist schon ganz gut, weil das ist schon eine irrsinnige Woche, ja, was da alles passiert und wie toll der Film auch promotet wird. Ja. Insofern war das schon gewohnt und dann ist es ein Riesenunterschied USA zu Europa. Während in Europa diese Filmpreise oder diese Preise eben halt wirklich eine reine Ehrung ist, ist es dort auch ein sehr wichtig wirtschaftlicher Faktor. Das heißt, es sind immer 4 Leute oder 5 Leute nominiert, einer gewinnt und die anderen 4 fallen in echte Depressionen, weil das direkte Auswirkungen auf ihr persönliches Einkommen hat. Ja, der gewinnt, hat quasi den 6er im Lotto und kann dann nachmachen, was er will. Und die anderen 4 zurück auf los, so ein bisschen Monopoly-mäßig. Also ich mag das System in Deutschland und Europa mehr, wo man sagt, okay, jeder Film ist was wert und wir zeichnen die Besten des Jahres aus, aber das hat jetzt nicht direkte Einflüsse darauf, auf das persönliche Schicksal der Macher. Die sind stolz, das ist ja eh schon toll, ja, haben ein riesen Ego, aber das alles miteinander zu verbinden, ist schon hart.
Wo stellt man so einen Oscar dann eigentlich hin? In den Safe oder in den Eingangsbereich der Firma oder auf den Nachttisch? Wie macht man das?
Den gibt man einfach dem Regisseur, weil der wirklich, also jetzt im Fall von Haneke, es dann wirklich vollumfänglich verdient hat, weil er hat sich's ausgedacht, er hat das Buch geschrieben und er hat es inszeniert und fertig gemacht. Und wir unterstützen ihn dabei. Ja, also das gibt auch Produzentenprojekte, die voll der Produzent sich ausgedacht hat. Dies war nur eins, das er sich ausgedacht hat und deswegen ist es seiner.
Okay, ich bin im Gespräch mit einem der wichtigsten Filmproduzenten Deutschlands, ein Mann, der in der Welt zu Hause ist. Was ihn mit Potsdam verbindet, erfahren Sie nach der nächsten Musik.
89,2 Radio Potsdam. Smürek trifft.
Heute bei mir ist Stefan Arndt, deutscher Filmproduzent und Geschäftsführer der X-Film Creative Pool. Er ist auch Mitgründer und Vorstandsmitglied des X-Verleihs, der in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Auch den Vertrieb der eigenen Filme übernimmt. Er war Vorstandsvorsitzender der 2003 gegründeten Deutschen Filmakademie. Er hat über 50 Filme produziert und co-produziert, Dutzende Preise gewonnen. Der von ihm co-produzierte Film Liebe wurde 5-fach für den Oscar 2013 nominiert und einen davon hat er auch gewonnen. Um das Gespräch heute hier möglich zu machen, habe ich in den letzten Wochen ein paar Mal telefoniert und dabei waren sie immer woanders. Einmal in New York, einmal in Cannes und einmal in Berlin. Ist das normal?
Leider ja. Und es hört sich besser an als es Ich mag schon sehr gerne, in meinem eigenen Bett zu schlafen.
Ist Potsdam dann ein bisschen Seelenbalsam, weil es ein bisschen ruhiger hier ist?
Naja, vor allen Dingen ist es gut hier. Also das ist ja, ich sage immer, das ist halt so die Stadt, wo die deutsche Einheit funktioniert hat, wo das geklappt hat, wo wirklich was zusammengewachsen ist, wo man gut leben kann.
Brauchen Sie regelmäßig Ruhe? Sind Sie ein Mensch, wo Sie sagen, ich brauche meine Inseln? Haben Sie Zeit überhaupt dafür?
Das hält sich sehr in Grenzen, also weil das schon relativ rund um die Uhr geht und auch Wochenende dann eher die Zeit ist, wo man was lesen kann, wo man über was nachdenken kann und so weiter. Aber das hat man sich selber ausgesucht, da sollte man nicht jammern.
Und wenn Sie Ruhe genießen wollen in Potsdam, was ist das dann, ein Ruderboot auf dem Heiligen See oder sitzen Sie auf einer schönen Bank im Park Babelsberg oder im eigenen Garten?
Diese Potsdamer Sandsituation habe ich jetzt dazu genutzt, zum dritten Mal diesen Garten komplett neu zu machen. Und vielleicht wächst jetzt mal was. Ich habe ihm angedroht, japanische Kiesgarten ist die nächste Nummer.
Ah, okay, dann drücken wir die Daumen. Ich sehe, also ein bisschen grünen Daumen haben Sie ja dabei.
Genau.
Also Burnout ist nicht so Ihr Thema.
Ach, das wird die Welt, die Zukunft zeigen. Ich meine, es ist schon ganz schön aufregend und ist schon immer ganz schön an der Grenze, was man da so macht. Aber selber schuld.
Sie haben den Wohnort ja nicht weit von den Filmstudios in Potsdam. Ist es nicht ein bisschen zu nah?
Nee, gar nicht. Ich meine, als ich da hinzog, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir jemals uns leisten könnten, in diesen Studios zu drehen, dass wir das jetzt regelmäßiger tun, dass wir jetzt gemeinsam mit diesen tollen neuen Leuten, die die Studio jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, leiten, diese neue Berliner Straße gebaut haben und so weiter. Das ist super und das ist total toll, weil das ist für mich schon so ein Traum, nochmal zu versuchen, eine wirklich industrielle Zukunft für den deutschen Film zu schaffen, sodass wir eben das, was wir eben sind, wir können geistige Ideen umsetzen, wir verbrauchen keine Ressourcen, brauchen keine Rohstoffe, verschmutzen die Umwelt nicht, geben vielen abgebrochenen Germanistikstudenten Arbeit. Das ist was, was total gut ist und was eben die Zukunft auch braucht, all diese Glasfaserkabeln, all diese komischen Internetkonzerne brauchen Content. Und ich fände es besser, wenn die Bundesregierung darauf setzen würde, in Content zu investieren, in das, was Deutschland eben kann, seit Goethe und Schiller, anstatt irgendwie weiter dreckige Dieselautos zu kaschieren.
Absolut. Jetzt gibt es ja die neue Außenkulisse, Sie haben es gerade erwähnt, im Studio Babelsberg. 4 große Straßenzüge, in denen man herrlich drehen und fast jede Stadt der Welt imitieren kann. Sie machen das ja mit der neuen Serie Babylon Berlin, aber unabhängig davon, wenn Sie mal so durch Potsdam spazieren gehen, gibt es dann so einen Drehimpuls auch und Sie sagen, hier an der Stelle will ich nochmal drehen?
Ach, fast überall. Ja. Das ist ja wirklich total genial. Das ist ja eigentlich noch das, wo ich meine, dass hier die deutsche Einheit wirklich funktioniert hat, weil man das Gute aus der DDR mit dem Guten aus dem Westen kombiniert hat und immer noch weiter daran arbeitet. Wenn man nicht ganz so zickig manchmal wäre, fände ich es auch gut. Aber das ist wirklich toll. Eigentlich kann man hier überall drehen.
Wir haben auch passend dazu ja gerade Baugeräusche, insofern ist es ganz authentisch nochmal. Aber ja, Potsdam hat es und Sie haben auch mal in der Straße, in der ich wohne, gedreht. Das habe ich dann gesehen, als ich den Film kurz angehalten habe, rübergeguckt habe, da war der Balkon zu sehen. Also Potsdam hat immer irgendwie was zum Drehen. Potsdam hat es tatsächlich und wenn Sie bei einem Gespräch in New York, sagen wir im Restaurant Pastis, Zigarre, gute Rotwein, Ihrem amerikanischen Gesprächspartner erklären, was für eine Stadt Potsdam ist, was sagen Sie da?
Also, weil es wahrscheinlich ein Gespräch über Film sein wird, ist es halt so, dass hier wirklich die ganze Tradition, die aus den 20er, 30er Jahren hier in Deutschland erfunden wurde, durch das Studio Babelsberg erhalten wurde, dass hier Tausende von Leuten sind, die fachlich in den einzelnen Gewerken, das sind Maler, das sind Elektriker, das sind Leute, die mit Holz, mit Gips, mit irgendwas umgehen können, die aber natürlich auch Kameras führen können oder Ton machen. Hier gibt es alles noch so, wie man es sich in Hollywood nur wünschen kann, weil dort gibt es das nicht mehr, dort wurde es nicht gepflegt. Diese Studios, da wird ja kaum mehr gedreht, sondern hier wird noch gedreht. Und hier gibt es eben von Mittelalter bis in die weite Zukunft kann man hier alles drehen. Kommt her und dreht hier.
Klare Aufforderung. Wenn das Leben des Stefan Arndt verfilmt werden würde, wen würden Sie engagieren? Welcher Schauspieler wäre Ihr Favorit?
Um Gottes Willen, Orson Welles.
Okay. Lieber Stefan Arndt, die Zeit ist um, ging schnell, wie im Fluge, sagt man. Danke für diesen Besuch bei uns im Sender. War sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern. Würde mich freuen, wenn wir es irgendwann mal fortsetzen. Ein Kamin wäre ganz schön dazu. Ja. Ich wünsche Ihnen viele gute Ideen für weitere Produktionen und dass der deutsche Film neben den ganzen amerikanischen und französischen Produktionen immer weiter an Stellenwert gewinnt, den hält und weiter ausbaut. Wenn Sie, liebe Hörer, eine Produktion meines heutigen Gastes im Kino sehen wollen, dann welcher Film wäre das?
Also jetzt muss man sich angucken Vor der Morgenröte, nämlich wirklich ein ganz, ganz toller Film, den wir gemacht haben über Stefan Zweig im Exil. Wir haben den erfunden und uns ausgedacht, lange bevor es die Flüchtlingskrise gab. Wenn man aber wissen will, wie es einem Flüchtling wirklich geht, dann schaut euch den erfolgreichsten deutschen Schriftsteller aller Zeiten, der war viel erfolgreicher als Thomas Mann, guckt euch an, wie es dem erging.
Eine Verbindung mit den aktuellen Themen auch. Also Vor der Morgenröte, gehen Sie ins Kino. Und alternativ können Sie natürlich auch streamen oder ganz oldschool eine DVD einlegen. Für gute Musik müssen Sie nichts tun, einfach nur dranbleiben. Einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal bei Smürek trifft.
89,2 Radio Potsdam. Smürek trifft.